Heute mit Benjamin Voss, Mitgründer Music Step und Circular Wave.
Also ich glaube, als Künstler muss man heutzutage auch sehr viel selber machen. Das geht nicht mehr, dass man das nur dem Label abgibt und sagt, so jetzt wirf mal die Promomaschinerie an, weil welche Maschinerie? Also wie gesagt, die Medien fehlen. Auch da vielleicht Aufruf an wen auch immer es hören möchte, wo sind die neuen Medien? Also was, also mal abgesehen vom Social-Media-Kanal, weil das muss die Band ja selber machen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Benjamin Voss im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Benjamin bringt viele Jahre Erfahrung, vor allem im A&R-Bereich mit, hat er zuletzt ja auch bei Sony Music gearbeitet und ist aktuell Mitgründer des Labels Circular Wave sowie der Musikservice-Plattform Music Step. Hallo Ben.
Hallo Alex.
Ich grüße dich. Bevor du deine eigenen Firmen gegründet hast, warst du, ich hatte es eben schon gesagt, bei Sony Music 6 Jahre, aber um da so diesen Bogen zum Anfang zu spannen, auch so deine ersten Schritte im Musikbusiness waren, glaube ich, auch bei Sony Music, oder?
Genau. Mein allererster Schritt sozusagen, ich bin ein Beispiel vom Praktikanten zur Selbstständigkeit, wie ich es jetzt gemacht habe.
Ja.
Genau, also meine erste Station war Sony Music bei Columbia Records im Marketing als Praktikant.
Okay, ja. Du hast vorher, glaube ich, in Wien studiert, mhm. Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mhm. War das für dich der nächste Schritt, logischer Schnitt in die Musikbranche oder gab es da noch ein paar andere Ideen?
Nee, es war wirklich der für mich logischste Schritt. Ich habe ja auch immer schon Musik gemacht und habe mich sehr früh für Musik interessiert. Mit 4, 5 Jahren, hat mir meine Mutter zumindest erzählt, schon die Top 100 Radiocharts auf Kassette aufgenommen und hatte da mega Spaß dran. Ja. Habe dann selber Musik gemacht und habe mich dann irgendwann gefragt, naja, was kann man denn mit Musik eigentlich, außer als Musikschaffender, weil da war ich einfach nicht gut genug, was kann man da noch machen? Und dann habe ich die Industrie entdeckt und natürlich dann Bücher gelesen wie Kill Your Friends und Tim Renners ja. Kinder der Tod ist gar nicht so schlimm, habe ich auch dann gelesen und das hat mich inspiriert zu sagen, ja, hinter den Kulissen sieht es doch eigentlich auch ganz lustig aus und habe dann geguckt, was man machen kann und war dann natürlich erstmal so typischer Fall irgendwas mit Medien und habe mich dann so ein bisschen in die Musikindustrie Promotion eingelesen und Promotion-Arbeit und dachte dann mit Medienkommunikationswissenschaften könnte man einen ganz guten Einstieg hinkriegen.
Ja, okay. Ich hatte es gesehen, du hattest auch dann zeitweise eine Band auch gemanagt selber, oder?
Ja, das war während meinem Praktikum. Das hat nicht mit meinem Praktikum angefangen, sondern ich habe nach dem Praktikum habe ich eine Assistenzstelle bekommen als Talent Scout und A&R-Assistent bei Columbia, halbtags. Und da ich halbtags gearbeitet habe, habe ich ja noch Zeit gehabt für andere Dinge. Und dann dachte ich mir, okay, was könnte ich mir denn noch für Skills aneignen, beziehungsweise was kann ich tun, ohne jetzt noch meinen Fulltime-Job anzunehmen oder irgendwie ins Studium zurückzugehen oder sowas. Und habe nach spannenden Bands gesucht, da ich zu dem Zeitpunkt schon in München war. War das dann die Band From Constant Visions aus München, die ich eine Zeit lang begleitet habe. Und dann kam eine Band dazu, Centau hießen die aus Österreich. Also alles im kleinen Format, ne? AQ State aus Spanien war dabei. Ja. Aber es hat super viel Spaß gemacht und hat mir sehr, sehr viel Skills einfach gebracht am Ende.
Okay. Ja. Aber wie ist das so? Du erzählst das jetzt, du warst quasi nur halbtags, ja, so Talent Scout in jungen Jahren. Stell ich mir total abgefahren vor, wenn man da, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 jetzt so das Gefühl hat, ich entdecke jetzt die nächsten Superstars oder wie geht man dann daran?
Ja, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was man dabei hat. Aber die Realität sieht eher so aus, dass man viel Demos hört, ne? Viel Einsendungen für Sony Music und sich da durchwurschtelt. Da ist, also jetzt blöd gesagt, mehr oder weniger eher nichts dabei. Aber man beschäftigt sich trotzdem. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch immer geschworen, dass ich mir jedes Demo, was ich bekomme, einfach auch anhöre. Das halte ich bis heute durch sogar. Also ich höre mir wirklich alles an, auch wenn es dann erstmal nur die ersten 30 Sekunden sind. Aber das hat mich nämlich schon immer so ein bisschen gestört, dass man Musik verschickt und sich keiner wirklich drum kümmert. Und das war mein Job da. Natürlich denkt man sich, man erobert jetzt die Welt und hat den nächsten großen Hit am Start. Aber man ist ja noch das kleine Rädchen, was gerade anfängt.
Ja. Hast du denn da eine Band entdeckt, die in gewisser Weise groß wurde?
Entdeckt und unter Vertrag genommen oder entdeckt wollte sie?
Ja, so in dem Stadium. Ich stelle mir das vor, dass du das so Vorschläge dann wahrscheinlich machen durftest oder wie.
Genau. Ich habe Vorschläge gemacht, mit damals, also als ich angefangen habe bei Sony Music, als Praktikant habe ich sehr schnell Andreas Keul kennengelernt, der damals A&R war. Ja. Genau, und der wurde dann sozusagen mein Mentor zu dem Zeitpunkt, hat mir sehr viel beigebracht, auch worum geht es im Scouting, wo sind die Plattformen, ja, und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Das habe ich dann soweit angewendet und bin auf Milo gestoßen mit IO Technology damals in Belgien okay. Den Top 10 gewesen, soweit ich weiß. Wahnsinn. Und damit bin ich dann natürlich sofort aufgeregt zu Andreas gelaufen und gesagt, hier, guck mal, das muss man unbedingt machen, das ist ja mega. Und Andreas ist da sofort drauf angesprungen und hat gesagt, ja, ey, super Cover, aber natürlich zu dem Zeitpunkt doch auch schwierig, ne, schwierig zu sehen, so. Genau, und dann ist man damit zur Firma gegangen. Am Ende, ich weiß nicht, woran es gescheitert hat, aber Milo hat dann bei Universal gesigned, ist riesengroß geworden und ich, bin froh, dass ich quasi dadurch auch den entsprechenden Rückenwind bekommen habe, denn durch dieses Gespräch auch mit dem Künstler habe ich erst meine Assistenzstelle bekommen.
Ah, okay, ja. Du bist dann später von dem Label, von der Labelseite in die Verlagsseite erstmal gegangen. Ne? Wie ist das passiert? Es klingt ja jetzt erstmal so, dass du labelmäßig da ganz gut dich eingelebt hast.
Ja, naja, also man muss es ehrlich sagen, es war ja natürlich ein Glücksfall. Also ich habe gescoutet, gesucht und auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, würde ich sagen. Das war dann eben dieser Fall. Aber ich habe einfach schon immer so einen entsprechenden Drive gehabt. Ich will einfach weiterkommen. Und diese Halbtagsassistenzstelle war gut für den Einstieg, war mir dann aber irgendwann einfach nicht genug. Und dann habe ich geguckt, wo es auch A&R-technisch Stellen gäbe. Da war eine Stelle frei in Hamburg bei AMV Talpa damals noch. AMV Talpa Music, die einen jungen A&R gesucht haben. Die Stelle habe ich bekommen und bin dann von München nach Hamburg gezogen, direkt da.
Okay, ja gut, das ist natürlich dann nochmal ein Kulturschock.
Ja, das war es auch. Also war halt auch von heute auf morgen. Ne? Ich kannte niemanden wirklich in Hamburg.
Ja.
Hab nicht mal eine Wohnung gehabt, irgendwie eine Woche vor, wo ich anfangen musste. Hab dann einen mittlerweile guten Bekannten, aber damals halt ja flüchtig Bekannten gefragt, kannst du mir helfen bei der Wohnungssuche? Der hat sich dann ein, zwei Sachen für mich angeschaut und gesagt, ja, hier, Winterhude, da ist was frei, das passt. Dann bin ich da eingezogen, ohne es zu sehen.
Ja.
Ja, war wild. Am Ende war es ein bisschen verschimmelt und mit Einbruchspuren an der Terrassentür. Aber ich meine, es war dunkel und die Einrichtung war sehr schön, soweit ich das auf Fotos erkannt habe.
Okay. Ja. Du, ich hatte Artikel in der Musikwoche gefunden, ich recherchiere mal fleißig, da stand, dass eine deiner ersten Aufgaben war, dass du ein Songwriter-Camp mit organisiert hattest damals, das unter anderem auch die nächsten Hits für bekannte Stars oder auch für, glaube ich, sogar für ein ESC gesucht hat. Tatsächlich da mal so sehr konkret nachgefragt, weil ich das auch zum Beispiel auch Oliver Kolb vom Golden Gate Management gefragt habe. So rückblickend jetzt in dem speziellen Fall, aber auch generell, funktionieren solche Camps eigentlich gewinnbringend?
Boah, oh, gewinnbringend?
Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle.
Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie es heute funktioniert. Ich bin ja lange raus aus dem Verlag, auch wenn wir mit Circular Wave unsere Edition haben. Aber ich glaube, dass wenn man die richtigen Gäste hat, und die richtigen Zusammenstellungen von Topliner, Producer und so, ne? Also vielleicht auch ein Allrounder dazu. Und vielleicht auch sich traut, etwas die Genres zu vermischen. Also ich meine, nur weil es zum Beispiel ein Rock-Act ist, muss es ja nicht heißen, dass kein Schlager-Writer dabei sein könnte, ne? Also das ist so das, was ich immer interessant fand. Ich denke, wenn die Studiokosten sich in Grenzen halten und danach der ein oder andere Song eine neue Heimat findet, dann ist das mit Sicherheit gewinnbringend. Aber Nochmal, das ist gefährliches Halbwissen, ich bin lange raus, was das Songwriting
kennt. Ja, okay. Was war denn da so deine Arbeit? Also wir reden jetzt über so, ja, du warst ja dann auch später bei der EMI, also ein paar Jahre schon im Verlag als A&R-Manager. Was ist denn dann so die tägliche Arbeit?
Bei EMI Publishing war es auch das sich kümmern um die Writer, Producer im Grunde. Naja, in so einem großen Haus ist es, hat man so viele Künstler und so viele Writer. Ich glaube, da geht es vor allem darum, alle motiviert und happy zu halten. Ne? Schon auch immer am Ball zu sein, wer sucht was, welcher A&R ist interessiert an welcher Musik, welche Künstler suchen gerade selber, wo sind die Connections untereinander und so. So ein bisschen dieses Networking. Also würde ich mal sagen, das war zumindest das, was für mich immer sehr wichtig war, beziehungsweise wo ich halt rein bin, weil ich auch noch nicht so viele Kontakte hatte. Ich meine, ich habe 1,5 Jahre bei AMV Talpa gearbeitet und bin dann zu EMI Publishing gewechselt. Davor hatte ich 9 Monate bis ein Jahr Sony Music Erfahrung. Ne? Also das ist ja relativ frisch gewesen alles. Ja. Und viel musste ich mir selber auch aneignen. Hatte das Glück, eine also sehr gute und gut connectede Chefin zu haben mit bei Hart Hotzmann. Und ja, im Grunde habe ich schon auch Sessions organisiert, habe dann auch mal ein bisschen abgeguckt von der Sony, so eine Art Newcomer-Event gestartet bei EMI Publishing. Ich weiß gar nicht, wo wir das gemacht haben. In so einem kleinen Laden in Hamburg, ich habe den Namen vergessen. Und haben da eben verschiedene Künstler auftreten lassen, die vielleicht interessant sein konnten für den Verlag.
Okay. Ja. Also im Grunde genommen auch viel Entdeckungsarbeit.
Auch ja. Ja,
das und gleichzeitig versuchen, das Netzwerk aufzubauen. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen das.
Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt oder die jetzt an ähnlicher Stelle stehen, vielleicht auch nicht zwingend Verlag, aber es geht ja mal ganz viel um Netzwerken. Mhm. So, wie hast du das geschafft? Muss man einfach ganz viel Klinken putzen, sich überall einladen und überall da sein? Oder was war das so, was du als Tipp geben könntest?
Boah, ich glaube, es ist eher überall stattfinden, also zu den entsprechenden Events, Konzerten und Veranstaltungen gehen, schauen, dass man da auch dahin kommt. Ne? Wenn man jetzt auch in der Firma ist, in der Firma angestellt, dann ist es ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man irgendwo hinreisen darf. Und dann, ja, also am besten man selbst sein. Ne? Also nicht dieses Anbietern im Sinne von so, wir müssen was machen und so. Ja. Vor allem nicht, wenn man halt sagt, ja, jetzt lass uns doch mal was machen und danach kommt nichts mehr rum. Das ist schwierig, finde ich. Hab ich immer schwierig gefunden. Ich mag gerne diese Effektivität, komm, wir machen jetzt was und dann mag das vielleicht ein halbes Jahr dauern, aber man macht's. Ne? Ja, genau, einfach dabei sein, stattfinden, sich kennenlernen, sich mögen und schätzen lernen auch, ja, und wenn es soweit ist, abliefern.
Wenn man so auf Verlagsseite arbeitet, man stellt sich das ja oft erstmal so als Laie oder so von außen betrachtet vor, dass es da immer ganz viel, ich meine, das geht ja in der Musikbranche generell, aber so bei Verlag stellt man sich das so vielleicht sogar noch mehr vor. Einerseits natürlich klar, so dieses das richtige Connecten, ne, die richtigen Interpreten mit den richtigen Songs, aber auch irgendwie so dieses Finden der Hits in gewisser Weise. Wie funktioniert das? Also, das ist ja eine Frage, die ich immer gerne auch an erfolgreiche Leute stelle. Einfach so dieses, nach welchen Mustern oder Regeln? Ist das wirklich einfach nur Erfahrung und Bauchgefühl oder gibt es da noch bestimmte andere Faktoren, die du da siehst?
Ich glaube, das wäre eine Frage an einen Hit A&R. Also es gibt ja verschiedene A&Rs. Ne? Es gibt ja A&Rs, die suchen gerade nach dem nächsten Big Song oder irgendwie ne, im EDM-Bereich gerade und so. Das ist ja vor allem songbasierend. Ich finde, ein Hit ist immer dann ein Hit, wenn genug Leute, die sich dafür entschieden haben, das zum Hit zu machen. Also es ist eher eine Konsumentenfrage. Ich denke, also ich habe immer, bin immer nach meinem persönlichen Gefühl ausgegangen. Ich höre sehr viel Musik, ich mag unterschiedlichste Musik. Um auch nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, bei EMI Publishing war das eben auch ein Fall, als ich bei Macklemore und Ryan Lewis dran war. Sehr früh, die haben sich gerade das erste Mal am Splash gespielt und ich habe mich mit dem Management sofort connected und gesagt, hey super, habe es selber vorgestellt bekommen, das Thema. Und war schwer begeistert einfach, auch von der Art und Weise, von dem Drive und so. Und Ich war ja auch noch kein Hit, ne? Aber Thrift Shop war halt einfach eine geile Nummer. So, das hat gegroovt, man ist ja irgendwie mitgegangen und ja, da bin ich dann mit dem Management in Kontakt getreten. Am Ende ist es dann, aus welchen Gründen es auch immer scheitert, manchmal ist es Geld, manchmal ist es das Timing, manchmal ist es was auch immer, hat nicht funktioniert, aber trotzdem etwas, woran ich mich gerne erinnere, dass ich das vorgestellt bekommen habe, muss man auch ehrlich sagen, aber mich da auch getraut hat, direkt ranzugehen. Und auch da ein Gefühl, ne? Du hörst einen Song, denkst dir, das muss einfach funktionieren. Und genauso gut kann es aber auch sein, dass du einen Song hörst und sagst, das muss einfach funktionieren und es passiert dir einfach gar nichts.
Okay, ja. Was waren so die Highlights für dich in der Zeit?
Bei Emmy Publishing?
Wo du sagst, das hat aber funktioniert.
Hm? Oh, was hat, also zu dem Zeitpunkt, muss ich überlegen, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt ich meine, klar, ich habe zum Beispiel mit Eisbrecher ein Camp gemacht, verschiedene Künstler eingeladen, beziehungsweise Songwriter mit eingeladen. Also das war auch eine Kooperation mit verschiedenen Verlagen. Und darf man überhaupt drüber sprechen, mit welchem Künstler man Camp gemacht hat? Nicht, dass das da irgendwie von wegen so, oh, wir schreiben alleine. Ich weiß nicht. Aber ich meine...
Muss man ja in die GEMA-Werkdatenbank gucken.
Ja, so, ja genau, das ist da ja hilfreich. Ja. genau, aber das hat gut funktioniert. Da hatten wir dann auch entsprechende Writer drauf und das Album ist auf 1 und Gold gegangen. Also ich weiß nicht, ob 1, aber auf jeden Fall Gold. Das war auf jeden Fall ein schöner Erfolg zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ist das eigentlich, tatsächlich habe ich mich gefragt, weil wir haben da jetzt, bei uns ist es ja oft immer so, können wir auch später nochmal drüber sprechen, dass ja im Grunde genommen oft die Bands sind ja gleichzeitig auch die Komponisten. Mhm. Und tatsächlich habe ich gefragt, so in so einem in so einem Major-Konstrukt, in so einem Pop-Konstrukt ist es ja dann vielleicht auch oft so, da gibt es dann Songwriter und die große Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so kennt, also wie so eine Schattenwelt, wie so eine Parallelwelt, musst du sagen, ob das stimmt. Und tatsächlich habe ich mich dann auch gefragt, ob das eher so eine riesige, unüberschaubare Welt ist oder am Ende dann doch eine total kleine, überschaubare.
Gute Frage. Also zur in Anführungsstrichen Schattenwelt, so habe ich es schon gesehen. Es gibt gab und gibt ganz
oder Parallelwelt.
Ja, ne? Genau. Also es gibt und gab ganz tolle Songwriter, von denen weiß man gar nicht, dass die eben diese Songs geschrieben hat. Ne? Man kennt jetzt die großen Namen, die dann auch irgendwie selber als Künstler auftreten irgendwann. Aber zum Beispiel eine Writerin wie Yasmin Shakeri, die jetzt quasi als Schauspielerin durchstartet, aber damals war sie einfach im Hintergrund. Und ich glaube schon, merkt man sieht es ja oder beziehungsweise hört es ja auch im Rap, dass die Ghostwriter dann am Start sind, die auch untereinander schreiben, ja, also auch wenn es mal ein größerer Name ist. Aber das ist schon eher im Hintergrund. Also von den Writern kriegt man wenig mit.
Okay, das heißt aber als Verlag, egal in welchem man arbeitet, man muss die dann schon auch so in gewisser Weise auffindig machen und so für sich gewinnen. Ne?
Ja.
Das stelle ich mir noch schwieriger vor.
Okay. Ja, absolut. Das ist, man muss sie ausfindig machen, man braucht das Netzwerk, man muss irgendwie in die Studios gehen, man muss gucken, wer hat mit wem gearbeitet, wer ist gerade neu. Man muss sich auch trauen, mit neuen Leuten zu sprechen. Das ist auch immer so für mich super wichtig gewesen. Also es gibt für mich keine Größe, es gibt jetzt für mich keinen Unterschied, ob das jetzt großer Name ist oder jemand, der gerade es angefangen hat, sondern es zählt ja am Ende die Qualität beziehungsweise das Talent. Und da muss man schon ein bisschen tiefer graben, denke ich, wenn man im Songwriter-Business ist. Aber wie gesagt, ich glaube, ich war nie wirklich ein guter Verleger. Also das ist auch sehr viel, sehr wirklich, also ich meine, ich habe das versucht, so gut wie möglich zu machen. Und hat auch Spaß gemacht, aber es war schon immer so dieses Songwriter-Business in die Songcamps, dieses Camp betreuen, mit dem A&R sprechen, von dem Label und die Songs da irgendwie anbieten, gucken, dass da was genommen wird. Es ist schon stressig.
Ja, es ist fast eine gute Überleitung, denn du warst ja dann irgendwann nicht mehr beim Verlag, sondern hast quasi wieder die Seite gewechselt. Du bist zu Sony Music, zum Label sozusagen gegangen. War das für dich wieder was, wo du sagst, da konnte ich mich besser ausleben?
Ja, auf jeden Fall. Also das war, es war eine super Chance und auch etwas, was ich für mich persönlich in meiner Vision von meiner beruflichen Karriere auch auf der Roadmap hatte. Da zu dem Zeitpunkt die Sony nach einem rockaffinen A&R gesucht hat für Epic, was von Andreas Keul eröffnet wurde, zusammen mit Willi Ehmann, also beziehungsweise wieder eröffnet, habe ich ganz gut in die Thematik gepasst, weil ich komme aus der Rockwelt, also ich habe das quasi da, wo mein Herz schlägt, ne? Ich höre viel Musik, aber am liebsten Rock, beziehungsweise Metal, beziehungsweise harte Gitarrenmusik, wenn man es breit sieht.
Ja.
Und bin mit der Musik aufgewachsen und kannte aber auch gewisse Produzenten, habe ein einigermaßen gutes, was ist gutes, das ist minimal, ne? Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, internationales Netzwerk auch gehabt. Und ja, dadurch, dass ich Ahnung vom Genre hatte und Ahnung von A&R-ing, Verlag, schon ein bisschen Label-Erfahrung vorher, durch mein Praktikum bzw. durch die Assistenz, glaube ich, war ich da ein ganz guter Kandidat.
Inwieweit hat sich die Arbeit denn dann, die tägliche Arbeit, verändert für dich auf Label-Seite?
Insofern, dass man eher ins Talent-Scouting geht und den Künstler scoutet, und nicht denjenigen, der den Künstler mit einem guten Song oder mit einem guten Writing oder wie auch immer hier versorgt, dass man da ja wirklich eher ins Produkt geht, ja? Also ins Projekt Scouting. Und das in meinem Lieblingsgenre, was ist Lieblings in Anführungsstrichen, ne? Ich mache keine Superlative, aber das ist schon das, was ich halt am meisten, wo ich mich am besten bewegen kann, war für mich genial.
Ja, wo glaubst du, waren immer wieder die größten Herausforderungen für die Künstlerinnen und Künstler, mit denen du dann gearbeitet hast oder mit denen ihr gearbeitet habt?
Inwiefern jetzt die größten Herausforderungen?
Also in welchem Bereich? Also wo haben sie sich besonders schwer getan? Also was fiel ihnen besonders schwer?
Jetzt in Bezug auf Vermarktung oder Musik erschaffen?
Zum Beispiel, oder? Ne, Vermarktung oder den richtigen Hit zu schreiben, in Anführungsstrichen, ne? Oder,
ja, ich glaube, dass den richtigen Hit zu schreiben, auch das, ne, das ist Bewertungsfrage, also es muss ein starkes Album sein. Ich glaube, dass wenn man jetzt, also es ist ja nicht so, dass beim Major sehr viel Rock-Metal gesigned wird, ne? Und wenn man jetzt rausgeht und sagt, okay, man konzentriert sich jetzt darauf, dann geht man natürlich auch an Künstler ran geht mit Künstlern ins Gespräch, die jetzt noch keine Major-Erfahrung haben, die vorher eben bei den großen Indies waren. Und ich glaube, dass wenn du dann einen Major-Deal bekommst, dass da schon nochmal eine Menge Druck auch aufkommt und sagst, okay, jetzt muss ich, das muss das Album ja übermäßig gut sein oder auch in der Vermarktung, also wie gehe ich mit einem Fernsehinterview um oder was passiert da eigentlich, weil diese Major-Industrie bzw. Major-Vermarktung funktioniert dann doch nochmal ein Stück weit anders als eben die Independent-Label-Vermarktung, auch wenn das ein großer Indie ist wie Nuclear Blast und Co., ja.
Glaubst du denn so rückblickend, dass gerade so im Major-Bereich insbesondere härtere Gitarrenmusik gut aufgehoben ist, dass das verstanden wird, dass das gut zusammenpasst?
Ja, das ist also zwei. Das ist, also muss man unterscheiden, ne? Sind quasi zwei Fragen. Ob das gut aufgehoben ist, glaube ich schon, ja. Ob das verstanden wird, glaube ich auch, aber eben nicht im großen Kontext. Man hat ja bei dem Major eine Vermarktung, die in viele Kanäle passt. Ne? Man ja auch, das ist ja ganz klar. Also man hat verschiedene Genres, verschiedene Künstler. Man kann jetzt nicht irgendwie immer nur verschiedene Stränge oder verschiedene Kanäle aufmachen für diese Künstler. Beziehungsweise man hat eine Handvoll Produktmanagements oder vielleicht auch 10 Produktmanagements, hat aber irgendwie 50 Künstler. Ja, da muss man schon auch schauen, wer was arbeiten kann. Beziehungsweise dann ist man eher hat man eher die Schablone, so würde ich das vielleicht nennen.
Ja.
Genau. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das hat man auch ja schon mit dem einen oder anderen Künstler bewiesen, dass das gut funktioniert und gut funktionieren kann.
Was waren für dich so in dem Bereich die Highlights, mit denen du arbeiten konntest?
In Flames hat damals Andreas Keul und glaube ich Willi Ehmann zusammen auch zur Sony gebracht. Da bin ich reingeschlittert, da lief die Kampagne schon, als ich angefangen habe. Und das war aber einfach mein erster Berührungspunkt mit so einer großen Band auch. Und habe ich mich aber so gleich sehr wohl gefühlt. Ne? Ich habe mich gleich eingebracht, habe geguckt, okay, was kann man noch machen und wie kann man sich da mit einbringen. Dann ganz klar Amon Amarth. Ist ja auch mitunter eines der größten Themen, die ich bisher gemacht habe. Aber auch einfach in der Zusammenarbeit mit der Band, mit Management. Ne? Das ist alles, war immer ein sehr harmonischer Austausch, beziehungsweise ein guter Austausch, ein guter Weg. Auch da in Kooperation mit Metal Blade. Auch war auf jeden Fall ein Highlight. Das Evanescence Signing war auf jeden Fall ein Highlight.
Ja.
Einfach auch, weil das natürlich auch einmal damals eine meiner Hero-Bands war. Ne? Ich meine, damit bin ich aufgewachsen. Und dann mit so einer Band auch arbeiten zu dürfen, war für mich schon sehr stark. Weitere Killswitch Engage war auch krass. Auch da Hero-Band und auf einmal stehst du neben denen und unterhältst dich mit ihnen über die Musik. Ja. Oder es war schon irre. Badruna, auch unfassbar. Auch war einfach aufgrund der Musik, aufgrund des Künstlers, des Umfelds, eine Musik, die man eigentlich nicht kennt. Und dann steht man irgendwie in Paris in der Columbia-Halle und da sind 3000 Leute und feiern die Band. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
Ja. Wenn du dir diese Bands jetzt an, oder wenn wir uns diese Bands nochmal anhören, die du da aufgezählt hast, das ist eigentlich ganz interessant. Ja zum, wie du schon sagst, das ist zum Teil sehr nischig, aber es ist gleichzeitig auch so in dieser Nische total erfolgreich. Mhm. Und ich glaube, was sie auch aussagt, ist, dass sie das schon wirklich sehr, sehr lange mit viel Ausdauer machen. Mhm. Aber was sind noch so die, versuchen wir auch immer wieder so ein bisschen rauszukitzeln, oder wo, ne, woran liegt das? Warum sind die so erfolgreich? Oder was sind diese Faktoren, die sie dazu gebracht haben, so erfolgreich zu sein?
Hm. Naja, ich glaube, bei so einer Band wie Evanescence ist ganz klar, die kommen ja aus der Zeit, als dieser Crossover ja so international Durchbruch hatte. Und da hat man sich in dem Zeitpunkt einfach eine internationale Fanbase erspielt, beziehungsweise auch erarbeitet oder auch verdient mit dem, was man da gemacht hat. Anders glaube ich, dass dieses Genre vor allem international funktioniert, ne? Wo man jetzt eher in den Häusern, in den Labels national, vor allem national denkt, ist es in dem harten Gitarrengenre ja eher der internationale Faktor und Charakter. Ja. Und ich denke mal, je mehr Länder man bespielt und bespielen kann, desto größer wird die Fanbase und desto mehr kann sich das ganze Thema entfalten und desto erfolgreicher wird es dann auch.
Und was kann eine Band dann leisten? Also ich denke, Ausdauer, harte Arbeit, ja, solche Faktoren. Oder würdest du auch bei allen Bands sagen, naja, aber es ist auch schon immer eine Riesenportion Glück gehört auch irgendwie immer dazu und das kann man nicht beeinflussen.
Ah, ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Ne? Also es ist wie alles im Leben, würde ich sagen, es ist der richtige Song zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Produktion, das richtige Team, was ist richtig, ne? Es ist auch wieder so eine Bewertung, aber ich würde schon sagen, dass es einfach passen muss. Es muss, das Zahnradsystem muss funktionieren und dazu gehört der Song, die Produktion, beziehungsweise das Album, das Songwriting. Wer macht die Promo, wer macht das Marketing, wer macht das Management auch? Management, ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie connected ist man? An welche Support-Touren kommt man ran? Und das ist ja ganz, ganz viel, was da mit reinspielt. Und vor allem natürlich auch das Durchhaltevermögen. Ich meine, wir wissen alle, dass es hart genug ist, in der Musikindustrie irgendwann von deiner Musik auch leben zu können. Und wenn du es mal geschafft hast, dann hast du echt einen. Dann hast du echt einen Meilenstein erreicht. Also,
ja, das stimmt. Du hast, glaube ich, so zum Ende deiner Sony-Zeit, also das lief, glaube ich, parallel, hast du nochmal gegründet oder nochmal ein Projekt gestartet, nämlich Music Step.
Genau.
Ja. Erklär mal, wie du auf diese Idee gekommen bist und was das überhaupt ist.
Music Step ist. Also ich fange mal an, was es ist. Music Step ist eine Plattform für Künstler, vor allem für DIY-Künstler, die sich untereinander connecten wollen, die die Kollaborationen suchen untereinander, aber eben auch eine Scouting-Plattform für, oder so soll sie so sein, ne? Wie damals MySpace. Es ist im Grunde so eine Mischung aus MySpace, Fiverr und Social Media. man kann seine Musik präsentieren, man kann mit anderen in der Community in Austausch gehen und man kann dort eben auch vielleicht die ein oder andere Promotion-Möglichkeit finden, ne? Also für seinen Release oder einen Marketingmenschen, eine Marketingberatung. Wir haben jemanden drauf, der Rechtsberatung auch in der Musikindustrie halt anbietet und mein Künstler hat auch mal eine Frage zum Vertrag, zu wie mache ich wie, was und wie ist das eigentlich? Genau, also im Grunde eine DIY-Artist-Plattform.
Okay, quasi wie so ein Marktplatz.
Genau.
Okay. Was hat dich motiviert, das zu machen? Noch so on top, einfach mal so ins Blaue rein, so, ja, einfach mal zu versuchen, was Neues aufzubauen.
Das kam vorrangig über meinen Geschäftspartner Philipp, der auch der Programmierer der Seite ist. Und Philipp kenne ich aus EMI Publishing Zeiten. Philipp ist Produzent, auch Beat-Produzent, Beatmaker. Und der hat sich damals bei EMI Publishing bei mir beworben, auch mit so einem Demo-Paket. Ich habe da reingehört und dann mal so, ey, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, was er macht. Ne, ganz, ganz jung, also, weiß nicht, bestimmt 18, 19 gewesen damals. Ja. Und genau, ich habe mir das angehört, fand es gut, habe ihm dann auch immer wieder meine Beat-Pakete mitgenommen. Auch da, ach ja, geiles Highlight, EMI Publishing, Beat-Pakete mit Rappern hören. Das
Beat-Pakete.
Genau, also so diese Beat, also Pakete, Beats, die man zusammenstellt, dann auf Stick oder auf CD brennt und dann rein in den, was war das, in den Mercedes von Kool Savas und dann durch die Stadt fahren und Beats hören. Das war mega. Ja, okay. Genau, ja. Und so bietest du halt die Beats dann an und man, entweder wird was gepickt oder nicht, aber genau so habe ich eben Philipp kennengelernt und dann hat man sich auch, das war ja dann nicht mehr EMI Publishing, wir haben auch nicht weiter wirklich zusammen gearbeitet, sondern genau, ich bin dann zu Sony gewechselt und da hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren, aber irgendwann kam man mit dieser Idee an, von wegen so, hey, hier, guck mal, wir kennen doch beide das Problem, Künstler haben Songs und die werden nicht gehört und da war auch schon so, da bin ich mit ihm ins Gespräch gegangen und ich persönlich kenn's ja auch, ne, ich bekomme einfach Songs geschickt und habe nicht die Zeit, Feedback zu geben. Deswegen haben wir dieses Feedback-System auch entwickelt auf MusicStep, wo du einen Song jemanden schicken kannst und nach Feedback fragen kannst. Und du kannst dir mit diesen Schiebereglern und diesen Kommentarfunktionen kannst du dann eben dieses Feedback kurz geben. Es ist innerhalb von 5 Minuten gemacht. Brauchst keine lange E-Mail schreiben oder sowas, sondern der Künstler bekommt auch was. Ne? Nicht nur eine Absage, hey, nee, ist nicht mein Song oder mag ich nicht. Genau, und das hat sich dann nach und nach auch erweitert, auch in der Hinsicht auf die digitale Welt, die ja mehr und mehr kam. Wie wird das eigentlich später mal mit Künstlern? Und da war schon so ein bisschen dieser DIY-Gedanke dahinter. Und dann haben wir uns eben dieses Marktplatzmodell ausgedacht und gesagt, okay, ja, die Künstler müssen ja irgendwo auch, wenn sie jetzt kein Label haben, sondern einfach nur Vertrieb, die müssen ja auch mit irgendjemandem arbeiten, weil nur den Song in den Vertrieb zu stellen, wissen wir alle, funktioniert ja nicht. Also klar, du kannst ein tolles Video haben oder so, aber du brauchst ja diesen Antrieb, du brauchst ja den Katalysator und das ist ja die Promo-Marketing-Arbeit oder die Kollaboration, die du halt eingehst. Genau, und ich fand das Thema einfach wahnsinnig spannend und habe mich dann mit ihm zusammengetan und habe weiter das Thema ausgebaut und aufgebaut und genau, jetzt sind wir online seit 2 Jahren, glaube ich. Aber auch einfach alles nebenbei. Ne? Das ist einfach ein Projekt, wo wir daran glauben, dass es auch zukunftsträchtig ist. Es werden mehr Künstler, also wir sehen ja, dass mehr und mehr DIY-Künstler kommen. Und jeder kann Musik releasen, aber ich glaube auch, jeder braucht mal die Beratung oder jemanden, der mit dem Künstler, der Künstlerin an dem Release arbeitet.
Okay, das heißt aber so die Grundidee ist seit dem Launch eigentlich gleich geblieben oder gibt es so eine stete Weiterentwicklung auch gerade im Hinblick auf die Zukunft?
Nee, wir haben uns ehrlich gesagt etwas zurückentwickelt. Also es gibt Visionen für die Zukunft, aber nicht zurückentwickelt, aber wir sind ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube, wir wollten einfach zu viel von Anfang an. Ne? Am Anfang war das halt eine Feedback-Plattform. Künstler und Musikindustrie können sich quasi feedbacken oder auch so ein bisschen Scouting. Dann kam so dieses, ja, man könnte das noch anbieten und das noch anbieten und irgendwann waren wir ein bisschen was von allem. Haben damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Also wir waren auch in ein paar Pitches und Investorensuche und so und waren auch mit einem Investor sehr, sehr weit im Gespräch, der uns dann abgesagt hat zum Schluss, weil er gesagt hat, der hat einfach keine Zeit für uns. Ja, und da kann man ihm auch nicht übel nehmen. Also auf der einen Seite ja, weil wir sehr weit waren und da kommt die große Hoffnung, ja, jetzt kommt der Durchbruch mit der Plattform. Riesenbewertung. Aber es ist schon so, dass dass Philipp und ich natürlich A, das nebenbei machen und B, also weiter aufbauen, aber eben auch vielleicht noch gar nicht die Erfahrung haben und gar nicht das Know-how haben, das Schiff dahin zu steuern, wo es auch hin muss. Und für einen großen Investor, der halt irgendwie 40 Firmenanteile hält, ist es natürlich zeitintensiv, sich darum zu kümmern. Der hat wahrscheinlich andere Dinge zu tun oder wichtige Dinge.
Ja. Ja. Aber so stand jetzt, würde, wenn jetzt jemand hier zuhört, den das interessiert, seid ihr noch auf der Suche nach Investoren?
Oder? Gerne. Also wir sind offen für jedes Gespräch. Ich glaube, die Vision ist auch schnell erklärt und geteilt. Und wenn jemand auch Interesse hat, damit einzusteigen, ne? Also ich glaube, als Team funktioniert man immer besser. Alleine auch zu zweit, ne, so eine Plattform zu fahren, das ist, ich kann mich um die Musik-Connections kümmern, Philipp kann sich um die Programmierung kümmern, so, und dann fehlt ja noch Marketing und Vertrieb und alles drum und dran. Also wir sind offen für Kollaborationen.
Ja, okay. Okay, was du noch zusätzlich machst, ist, du bist nicht mehr bei Sony Music, du hast ja eben gesagt, Music Step läuft zwar immer noch mal so als Projekt weiter, aber seit letztem Jahr hast du tatsächlich noch ein Label gegründet, zusammen mit Matthias Blüdorn.
Jawohl.
Langjähriger Sony Musikmanager. Direkt, also ein Label vor allen Dingen so für einen harten Gitarrenbereich, glaube ich, kann man so grob sagen, also genau, diesen Rockbereich. Jetzt muss man doch tatsächlich fragen, wer gründet im Jahr 2021 noch ein Label? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Gute Frage. Ich glaube, man muss schon einen gewissen Grad an Verrücktheit besitzen, um das so entsprechend durchzuziehen. Wobei, es gründen ja gerade mehr und mehr, auch gerade im Gitarrenbereich, habe ich so mitbekommen. Und
Ja, doch.
Also da ist hier Nico Zakarakis hat gerade gegründet, ne?
Ja, stimmt.
Genau, und ich, ja, man hört es munkeln von anderen, ich will nicht zu viel verraten, aber
erzähl sie gleich, wenn das Mikrofon
auf. Kann ich gerne tun. Und wir sind einfach durch den Weggang von der Sony von München nach Berlin auf die Idee gekommen. Also am Ende ist es so, ich habe viele Stationen durchgemacht bei der Sony. Also ich habe bei Epic angefangen, bin dann zu Columbia. Da war dann das Amon Amarth Signing und was habe ich noch gehabt? Ich glaube, Kiss and Dynamite habe ich da auch bei Columbia gemacht. Und dann bin ich zur International Abteilung, habe auch ein bisschen mit Central Media gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Ja. Und also man hat gemerkt, dass meine Funktion als Rock, Metal, A&R oder diese Funktion, diese Position nicht wirklich einen festen Platz gefunden hat. Also so kam es mir zumindest vor. Ne? Man wollte auch, und man hat ja auch gesehen, die Künstler, die ich unter Vertrag hatte, haben ja entsprechenden Umsatz gemacht, hat auch gut funktioniert, wir haben gute Chartplatzierungen gehabt, wir haben viele Platten verkauft, weil es einfach auch ein internationales Business ist. Aber es war nie wirklich das Spezialistenteam am Start. So. Und als ich dann zum International Department gegangen bin, da war Matthias Blüdorn Marketingchef und er ist ja auch Rocker, also quasi Rocker from the Heart, wenn man so sagen möchte. Grüße gehen raus übrigens, Matthias. Da haben wir uns eben zusammengefunden und dann dieses Roster auch weiter betreut, was ich da auch Stück für Stück aufgebaut habe. Als dieses International Department wieder aufgeteilt wurde in die entsprechenden Frontline-Labels. Das wurde ja dann irgendwann weg vom nur reinen International Department hin zu International und Frontline arbeiten zusammen. Haben Matthias und ich dann eben zusammen mit Kerstin Eberher und Raffaela Wagner eben diese Rockzelle intern gegründet, beziehungsweise intern gehabt. Das hieß dann Columbia Ram, Rock Alternative Metal. Genau, und als die Sony dann wegzog, quasi von München nach Berlin, wurde uns natürlich offengelegt, wir können da mitgehen, aber es wurde mir auch schon auch klar gesagt, was ich verstehen kann, der Zeitgeist ist nicht im Rock-Metal aktuell, der Zeitgeist ist ganz klar Urban, Hip-Hop, Rap und so. Und ich mag einen Teil von Rap-Musik, aber es ist nicht meine Welt, ne? Und ich glaube, du kannst dann gut sein, wenn du in der Welt stattfindest, in der du auch wirklich Bock hast. So. Und dann habe ich mich entschieden, nicht mitzugehen. Und die ist auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann eben gedacht, was können wir tun? Und dann kam die Idee auf eben, hey, lass uns das doch einfach selber machen. Es fehlte unserer Meinung nach sowieso an Alternativen. Ja, ich meine, es gibt nicht viele Alternativen, außer die im bestehenden Namen, großen Namen auch wieder. Und wieso es nicht selber versuchen? Und dann war die Idee geboren und wurde einfach Schritt für Schritt umgesetzt. Bis letztes Jahr, April, als wir gegründet haben. Genau.
Ja. Und eure Ausrichtung auch von den Künstlerinnen und Künstlern ist dann eher national oder auch international?
International.
Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, wir machen international.
Ja. Okay. Mhm. Okay. Dann aber trotzdem nochmal so im Speziellen gefragt, weil uns das hier natürlich immer besonders interessiert. Du guckst jetzt auch ganz lange schon sicherlich auch, was es in Deutschland an interessanten Künstlerinnen und Künstlern gibt, an Bands. Wie ist dein Blick aktuell darauf? Gibt's ja so in den letzten 2, 3 Jahren, siehst du da was? Siehst du da viel? Siehst du da extrem wenig? Also vor allen Dingen an neuem?
Also ich sehe viel. Ich sehe auch wieder eine entsprechende Entwicklung. Das sage ich jetzt auch schon seit 10 Jahren. Ne? Irgendwann hört mir da niemand mehr zu, ich das sage. Aber ich sehe schon die Entwicklung in den Gitarrenbereich. Also Circular Wave ist auch ein breit gefächertes Label für die Gitarrenmusik. Ne? Wir wollen jedes Gitarrengenre quasi begrüßen dürfen, wollen aber jetzt nicht so ein typisches Metal-Label sein, also im Sinne von jetzt hier nur Death Metal und Deathcore, was auch immer, sondern es muss eben einen entsprechenden auch Mainstream-Appeal haben, auch einen Pop-Appeal. Und ich sehe schon, dass jetzt gerade die neue Generation, die junge Generation immer mehr sich auf so ein Pop-Writing stürzt, beziehungsweise ein Pop-Writing auch hat und das dann eben mit einer Metal- oder mit einer Rock-Produktion halt auskleidet. Und das finde ich sehr spannend. Absolut. Ich finde schon, dass da viel passiert. Man sieht ja auch, dass viel, viel mehr Musik released wird und es haben viel mehr Leute wieder die Chance durchzustoßen. Und ich denke mal, wenn man da jetzt wieder sich ein bisschen aufs Cherry-Picking konzentriert, dann kann man da auch schon die ein oder andere Kirsche eben sich da rausfischen.
Also du sagst, es gibt noch genug. Also weil manchmal ja auch dann der Blick so von uns oder auch anderen ist, dass sie sagen, boah, wo gibt's denn überhaupt noch vielversprechende Leute, die Musik machen? Wir tun uns total schwer damit, die zu entdecken.
Doch, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen eine Einschätzung und Geschmacksfrage, beziehungsweise vielleicht auch der Mut, früh an Künstlern und Künstlerinnen dran zu sein. Ne? Also ich meine, als wir angefangen haben mit Chaos Bay, das war letztes Jahr, die wurden mir zugeschickt von einem guten Freund. Auch die hat sich in der Popakademie formiert, ne, die Band. Und da kannten die sich auch. Und wie es so ist, hör mal hier, hör mal da. Und ich habe die Band gehört und dachte mir so, okay, wow, das ist echt. Also das Album Asylum, das war das Album, was ich gehört habe, ist einfach geiler, neuer, progressive im Metalcore-Gewand. Also eine schöne Mischung. Ich glaube, da ist halt die Chance gerade. Also diese Mischungen, diese Vermischungen der verschiedenen Genres. Ne? Auch gerne mal mit Techno-Charakter oder was auch immer, was man da einfach melodisch auch und in der Beatstruktur machen kann. Einfach diesen True-Metal-Gedanken mal ablegen und wieder hin zu: Was ist denn fresh? Was ist denn modern? Was könnte denn zusammenpassen? Und da passiert, finde ich, schon sehr viel. Ja, und das hat Chaos Bay auch meiner Meinung nach bewiesen. Also die Jungs, die haben, und da war ich eben, zum eigentlich Thema zu kommen, zum Punkt zu kommen, die hatten, als wir mit denen angefangen haben zu arbeiten, waren die bei 1000 Mann die Listeners. Also das war halt wirklich, die hatten dann irgendwie das zweite Album raus, alles auf Eigenvertrieb und so, ne? Und normalerweise ist doch so in der Industrie, und da müssen wir uns ja ehrlich sein, mit niedrigen Zahlen fasst dich ja niemand mehr an. Also du musst ja von selber schon irgendwie den Monster-Move geschafft haben, damit irgendjemand sagt, oh geil, da setze ich mich irgendwie drauf. Was verständlich ist aus wirtschaftlicher Hinsicht, aber ich glaube, man kann auch wieder in den Artist-Development-Charakter gehen, beziehungsweise irgendwie schauen, was finde ich denn interessant, was finde ich spannend und wie kann ich das, was da ist, noch etwas feiner schleifen. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein Weg, den man gehen muss über 1,5, 2, 3 Jahre. Aber wenn man auch in der Band einen richtigen Partner gefunden hat, auch die Band das will und einfach Gas gibt und nicht rumsitzt und aufs Christkind wartet sozusagen, ja, und irgendwie oder am Weihnachtsmann, was auch immer, sondern wenn die Band selber will, dann glaube ich, kann man da einen ganz guten Drive entwickeln.
Was glaubst du denn gerade in dem Bereich, in dem musikalischen Bereich, sind so die wichtigsten Hebel? Medien oder Image, wie auch immer.
Boah, was gibt es denn noch für Medien in dem Bereich? Ne? Also ich glaube, das ist das größte Problem dieses Genres, ist, dass die Medien fehlen. Man muss irgendwie hoffen, dass man auf irgendwelche Playlisten kommt versucht den Pitch bei den DSPs und klar, dann haut's mal hin oder mal nicht. Wie genau das entschieden wird, da bin ich auch noch nie wirklich durchgestiegen. Aber das ist so das eine. Die Playlisten stattfinden, dann natürlich auch gerne nach eigenen Playlisten suchen und da selber akquirieren. Also ich glaube, als Künstler muss man heutzutage auch sehr viel selber machen. Das geht nicht mehr, dass man das nur dem Label abgibt und sagt so, jetzt wirf mal die Promomaschinerie rein, weil welche Maschinerie? Also wie gesagt, die Medien fehlen. Auch da vielleicht Aufruf an wen auch immer es hören möchte, wo sind die neuen Medien? Also was, also mal abgesehen vom Social-Media-Kanal, weil das muss die Band ja selber machen. Aber da wäre auch wieder der Hebel. Also als Band muss man heutzutage einfach aktiv sein. Aktiv, aktiv. Im Grunde ist es nichts anderes, also so vergleiche ich das immer, wie damals auch in Zeiten von Guns N' Roses, Metallica, wie auch immer, ne? als es ja das Internet nicht gab und man konnte sich eigentlich nur durch Live-Spielen präsentieren. Ja? Und heute ist das Live-Spielen aktuell schwierig, aber so allgemein, es findet jetzt einfach im Internet statt. Ne? Also zeig dich den Leuten, zeig dich, wie du bist, versuch einfach mit dir und deiner Kunst zu überzeugen und dadurch die Fanbase einfach auch zu akquirieren, auch zu interessieren, dich live zu sehen, dann geht's durch live und dann geht's auch weiter. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Hebel, den jede Band selber in der Hand hat. Sich damit zu beschäftigen. Und naja, ansonsten geht es, glaube ich, auch um die Songs, die Produktion, was Neues zu machen. Es geht für mich auch viel ums Artwork, um die Videos, also um die Kunst hinter der Musikkunst oder vor der Musikkunst, wie auch immer man es sehen möchte. Nicht einfach irgendwas zusammenschustern und sagen, das ist jetzt mein Artwork, sondern wo ist die Ebene, wo ist die Aussage, wo ist...
Das ist immer ganz spannend, weil das ja auch etwas ist, womit sich Labels generell, wir ja auch ganz besonders beschäftigen, würde ich dann auch direkt weiterreichen an dich, gerade frisch gegründet, aber ihr werdet da ja dann auch nochmal so ganz besonderen Blick drauf haben. Wenn man das jetzt hört, was du sagst und so wie sich das einfach darstellt, wie sieht denn so eine Zukunft von einem Label aus? Also wie definiert sich ein Label in den nächsten Jahren dann?
Naja, wenn sich neue Plattformen finden, dann denke ich mal, kann man auch wieder zurück zum ursprünglichen oder zum Label-Business, wie wir es einfach auch alle kennen. Solange das nicht der Fall ist, bist du im Grunde ein Vertriebsdeal plus, sozusagen. Also ein bisschen das Mädchen für alles und derjenige oder diejenige, das oder die Firma, die dem Künstler in jeder Form zur Seite steht. Also es gibt halt einfach auch Aufgaben, die waren früher nicht Labelaufgabe, sind es heute. Ja? Also man geht ja auch teilweise ein bisschen ins Management rein und guckt halt, gerade bei neuen, frischen Künstlern, die vielleicht auch kein Management haben oder so, ja, dann musst du dich halt um die kümmern. Artist Development, glaube ich, ist ein großes Thema, was kommt, also oder wieder vergrößert kommen wird oder vermehrt kommen wird. Und dann einfach als Label versuchen, neue Wege zu finden, zu schauen, wo sind die Kanäle, die man noch nutzen kann, was hat man noch nicht getan. Genau.
Ja, okay. Mit deinem Verlags-Background, das fände ich jetzt auch nochmal ganz interessant, auf die Seite zu schauen, Songwriting-Komponisten. Oft ist es ja so im Rockbereich, dass die Komponisten gleichzeitig auch die Interpreten sind. Mhm. Glaubst du denn, dass da nochmal viel möglich wäre, viel zu holen wäre sozusagen, oder ist das eher was, wo man sagt, boah, das kannst du in dem Bereich eigentlich auch gar nicht anpacken, das ist dann nicht mehr kredibil und das wollen die Musikerinnen und Musiker eigentlich gar nicht.
Ja, das ist, also da ist auf jeden Fall noch was zu holen, das war sogar viel zu holen. Ich glaube an
den Kollaborationsgedanken. Also einfach ans Team, ne? Mehr ist mehr, nicht unbedingt immer gut mehr, aber wenn man sich traut, viel zu probieren, mit vielen zu arbeiten, auch neue Wege zu gehen, einfach über den Tellerrand rausschauen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen lebensphilosophisch, dann kann auch mehr passieren. Und ja, auch da wieder weg von diesem True-Gedanken. Ich meine, klar, man kann jetzt immer wieder die gleiche Suppe kochen, aber irgendwann schmeckt sie halt langweilig, ne? Man will da mal was Neues, man will ein neues Gewürz rein, man will mal hier. Das kann nicht immer gleich bleiben. Und ich finde, in der neuen Generation, also zumindest in der jüngeren Rock-Metal-Generation, ist es auch gar kein Thema mehr, dass man alles selber schreiben muss oder dass man sich mal traut, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich finde es ja sogar spannend, wenn sich mal ein Popkünstler, Popkünstlerin trauen würden, mit einem Rockkünstler zusammen oder Rockkünstlerin zusammenzuarbeiten. Ja. Einfach diese Mischung einfach wieder, daraus entsteht doch Neues. Ansonsten bleibt es gleich.
Ja, okay. Jetzt seid ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nicht nur Label mit euren eigenen Bands, sondern ihr macht in gewisser Weise auch so Produktmanagement oder Label und Artist-Service. Mhm. Vielleicht kannst du da auch nochmal zu sagen, wie es dazu kam, dass ihr das auch mitbetreut.
Ich glaube, da kann ich auf deine Frage zurückkommen, was Label jetzt aktuell und in Zukunft bedeutet. Ich denke, dass das ein weiteres Standbein ist, was ein Label halt einfach anbieten kann, weil das ja eh in der Natur der Sache liegt. Ja? Nur, dass halt der Künstler seine Rechte behält und man wird eben für die Arbeitszeit, die man dann eben auch für dieses Label, also entweder ein anderes Label im Ausland zum Beispiel oder eben den Künstler arbeitet, auch bezahlt wird. Also es gibt genug Vertriebskanäle, ne? Ich meine, alle Vertriebskanäle im digitalen Bereich sind ja per se erstmal gleich. Ich meine, es gibt ja keinen Unterschied, wer es anmeldet oder wer es ins Internet schickt, so, damit es andere irgendwo streamen können. Ja. Ist es vielleicht die Art und Weise des Pitches dann, das Netzwerk an sich, wer hat die besseren Kontakte zu den DSPs, was auch immer, oder wo ist die höhere Prio? Aber das werden Künstler mehr und mehr nutzen. Die werden sagen, naja, warum soll ich denn so und so viel Prozent abgeben? Ja, für etwas, was ich im Grunde selber machen kann. Und wenn ich die Rechnung aufmache und es ist für mich günstiger, mir die Teams anzuheuern und zu bezahlen, dann werde ich das tun. Und ich denke, das wird mehr und mehr kommen. Und ich glaube, dass es aber auch eine Win-Win-Situation ist, weil ich meine, klar verliert man sozusagen die langfristige Arbeit mit den entsprechenden Tantiemen und Ausschüttungen über eine Verwertungszeit oder also Auswertungszeit von 10 Jahren so. Aber ich finde, es ist ein fairer Deal zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie 1 Jahr, 1,5 Jahre für euch zuständig, für den Albumrun, ich hänge mich rein, wir machen das zusammen. Und es gibt ja auch da verschiedene Modelle, ne? Von der direkten Zahl- und Flat-Fee-Beteiligungsmodell, was auch immer, über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube schon, dass das für Labels ein sehr spannender, neuer Weg ist.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht ja auch durchaus so eine Art Produktmanagement für andere Labels? Oder wie habe ich das richtig verstanden?
Genau, also Artist-Label-Service ist ja im Grunde, man kann, also jetzt zum Beispiel mit Amon Amarth machen wir, das sind wir sozusagen eher der Consultant, also Amon ist ja bei Metal Blade wir sind als Marketing-Ideengeber-Team dazu gebucht sozusagen und sind da mit in der Kampagnenentwicklung mit drin, machen Vorschläge, sind dabei in der Umsetzung, schauen, wer kann die Videos machen. Also ne, das ist im Grunde das tägliche Produktmanagement, was wir mitgestalten.
Das finde ich ehrlich gesagt interessant. Du bist jetzt dadurch so ein bisschen voreingenommen, weil das ja jetzt nicht nur in dem Fall bei euch so ist, sondern auch bei anderen. Tatsächlich frage ich mich dann immer wieder, also wie das kommt, also warum das ist, dass quasi dann ein größeres Label durchaus nochmal externe Quellen hinzuzieht. Liegt das dann einfach daran, dass es zu wenig Arbeitskraft gibt oder kann man das irgendwie benennen?
Ja, ich glaube, das. Nein, ich glaube, im speziellen Fall Amon war es, glaube ich, eher so, dass Matthias jetzt nachgelagert, aber ich mit der Band mit und dem Management auch eine entsprechende Historie habe. Ne? Wir haben zwei Nummer-1-Alben bei der Sony gemacht. Wir hatten ein Live-Album, was danach kam, was auch gut gelaufen ist, auch mit einem Buch und DVD und allem drum und dran. Es gab eine Dokumentation. Also wir haben ja viel kreiert und es waren einfach viele Ideen dabei und auch mit Matthias Ideen dann im zweiten Album-Run. Ich glaube, ich hatte man da... wurde man schätzen gelernt, oder wie sagt man das? Ja, man wurde geschätzt, ja. Man wurde geschätzt vom Künstler und Management. Ja. Und klar, dann ist es einfach so, dass man einfach weiter verbunden bleibt und diese Ideenschmiede und den Drive, den man jetzt zusammen entwickelt hat, nicht unbedingt aufgeben möchte. Es liegt, also das hat nichts mit dem Label an sich zu tun, wo die Band gesigned ist, sondern einfach eher auch da wieder, warum nicht mehr, also warum nicht zusammenarbeiten und mehr erschaffen, als zu gucken, dass man es so hinbiegt, wie man es immer gemacht hat.
Okay. Du hast eben noch viel erzählt, so zu Promo-Marketing und so weiter. Immer ein Blick, den ich auch immer noch habe und auch gerne, über den ich gerne diskutiere, insbesondere mit Label-Leuten, ist natürlich Vertrieb. Wie ist dein Blick auf ja eine moderne, aktuelle Labelstruktur? Physisch wie digital.
Also mal zur Labelstruktur an sich, Vertrieb beziehungsweise eher Abrechnungsmodell. Ich finde, was wir zum Beispiel fahren, wir fahren ein Profit-Split-Modell. Also im Grunde agieren wir als Investor für die Band. Aber das Geld, was wir ausgeben für die Band, ist nicht nur unser Geld, sondern das ist auch das Geld der Band dadurch. Wenn man sagt, wir investieren in die Kampagne, wir müssen alles absprechen, es ist super transparent, weil die Band ja mitentscheidet, ja, weil diese Kosten müssen alle erst eingespielt werden, bevor man sich dann eben den Profit teilt. Ja, und es startet bei 50-50 und geht dann natürlich irgendwie zugunsten des Künstlers hoch, je nachdem, was der Künstler selber schon oder Künstlerin mitbringt oder die Band mitbringt. Genau, das ist auf jeden Fall ein Modell, was wir sehr, sehr gut und sehr fair finden. Ist ja auch kein neues Modell. Es gab ja damals schon diese Modelle, beziehungsweise ich glaube sogar, dass es mitunter eine der ersten Modelle waren in der Industrie, dass man sich eben den Profit geteilt hat. Und zum Thema, digital ist klar, dass man bringt das Song gut ins Internet und die Leute können es konsumieren und man guckt, dass man so viel wie möglich Traction auf die DSPs oder eben auch das Video oder sonst was bringt. Und im physischen Bereich wird es ganz klar D2C. Also ich glaube, dass man den physischen Bereich, wenn der physische Vertrieb einen großen Künstler hat und immer noch genug Händler hat, ne, sowas wie eben auch gerade im E-Commerce, Amazon und Co., weil die anderen Retailer, die fallen ja mehr und mehr raus, ne? Also Saturn, Mediamarkt und sowas. Ja. Wenn da gute Beziehungen bestehen und man da große Mengen abgenommen bekommt, ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, dann ist es wichtig. Jetzt für, weiß nicht, die 2.000 bis 5.000 Platten, ja, ich frage mich, wo dann die Marge bleibt. Ne? Und wenn man selber ein Shop-System aufbaut, das kann man ja auch mit einem Vertrieb zusammen aufbauen, mit einem physischen Vertrieb, dann kann man internationaler agieren, meiner Meinung nach, weil man sich nicht in jedem Land einen eigenen physischen Vertrieb zusammensuchen muss. Und B, kannst du ja auch viele Bundles erstellen. Also du kannst sehr viel mehr Produkt anbieten. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel bei Affiction, einer dänischen Band, die wir gesigned haben, eine Vinyl, eine CD und ein Puzzle vom Artwork. Also du verkaufst es einfach mit und du kannst so weit gehen, dass du damit auch irgendwie Tickets verkaufst oder du kannst so weit gehen, dass du eben das kaputte Drumfell vom Schlagzeuger verkaufst irgendwie, ne, was sie dann eigentlich am Merch-Store haben. Im Grunde bist du ein, und Merch verkaufen wir auch natürlich, auch da die Merch-Bundles. Du kannst sehr viel mehr machen.
Ja. Du hast ja durchaus auch so, dass große Bands, zum Teil auch Bands, die dann auf Nummer 1 gehen oder so, bei den eigenen Bandshop locker 50-60% dieser Umsätze im Bandshop machen. Ja, dann, ne?
So, also einem Shop. Ist bei Vadruna auch so. Also Vadruna macht wahnsinnig viel. Aber das haben die ja auch aufgebaut, ne, über die letzten Jahre. Also die Fan. Schau mal, ich glaube, dass es doch am Ende der Link ist, dieser Smart Link, ja? Und wo ist denn die Fläche, wo die Fans drauf gucken? Auf den Social Media Kanälen. So, du erstellst einen Link und dann hast du halt deinen Link mit drin, von mir aus auch an erster Stelle. Ja, und dann und gibst dir noch ein paar Goodies und so. Und dann natürlich macht ja Sinn, das so zu tun. Also.
Absolut, absolut. Also die Meinung teilen wir definitiv. Also macht sehr viel Sinn. Okay. Was für Themen so zum Ende nochmal so? Gibt es darüber hinaus? Du bist ja jetzt durchaus, du hast schon viele Jahre in der Musikbranche gearbeitet. Du hast mit Music Step so eine eigene Plattform nochmal aufgemacht. Du guckst so viel über den Tellerrand, hat man das Gefühl ja auch. Gibt es noch Themen, die dich gerade extrem anfixen oder begeistern oder mit denen du dich viel beschäftigst, so Zukunftsthemen, so welche die Musikbranche behandeln?
Ja, wie du schon gesagt hast, ne, wo sind die Kanäle, wo sind die Hebel? Wo sind die Hebel der Zukunft? Ja. Wo sind die Kanäle der Zukunft? Auch gerade im Gitarrengenre, also mal breit gesagt. Was kann man tun, um wieder durchzustoßen mit dieser Form der Musik, beziehungsweise auch die Musikindustrie an sich wieder etwas vielfältiger zu gestalten, weil mir kommt es halt so vor, als wenn EDM angesagt ist, machen alle EDM, wenn Rap-Hip-Hop angesagt ist, dann macht jeder das, ja, und dann ist es einfach vieles davon hört sich gleich an, finde ich. Aber ich bin jetzt auch nicht so in der Szene, dass ich da vielleicht auch die große Bewertung abgeben könnte. Nur mir fehlt ein bisschen die Vielfalt und ich auch da, welche Kollaboration kann man machen, ne? Was hat man noch nicht probiert? Zusammenarbeiten anstelle von gegeneinander arbeiten, glaube ich, das wäre so ein bisschen das Thema. Und auch ganz klar natürlich die Creator von morgen, ja, wo sind sie, wie kriegt man sie, wie begeistert man sie für die Musik, Gaming, all das, was jetzt ja Modelle der Zukunft sind. Ich bin kein großer Web 3.0-Fan, also dieses ganze Metaverse und so, ich verstehe, wo die Reise hingehen soll. Ich habe bloß keine Lust, mir ständig diese Brille aufzusetzen oder aufsetzen zu müssen. Ich glaube, es ist witzig, wenn man das tut dann auch und mal da stattfindet und einen Akzent zu setzen, aber ich glaube immer noch an die physische Emotionalität, den Künstler zu erleben, die Musik zu fühlen, ja, und nicht irgendwo in so einem Internetkonstrukt rumzuschwirren.
Ja, okay. Jetzt hast du dich auch schon früher zum Beginn deiner Karriere viel mit Talentscout und Scouting beschäftigt. Wo findest du jetzt oder wo schaust du dich jetzt viel um?
Sehr gute Frage. Ich glaube, dass es gar nicht mehr dieser Scouting-Fall ist, dass ich mich viel umschaue, sondern viel kommt einfach über mein Netzwerk.
Kenne ich auch.
Genau, man hat ja mittlerweile so die Leute, mit denen man spricht und hier kommt mal was und da kommt mal was und auch aus Musikerkreisen an sich. Ne? Es gibt ja auch jetzt wie die Hamburger Band Dina, die sich gerade neu formiert hat. Das ist ja auch einfach ein neu zusammengewürfelter Haufen sozusagen. Und das kriegt man mit, dann spricht man und so entsteht das. Weniger wie früher MySpace oder ne? Also und auch die Playlisten sich durchzuhören und zu gucken, klar, das passiert mal. Zu schauen, auch teilweise Instagram, ne? Teilweise sogar TikTok. Also ich habe auch schon mal geguckt, so, was passiert denn da?
Klar.
Und ich glaube, im Scouting am wichtigsten ist für mich, war es zumindest für mich immer, Augen und Ohren offen halten. Also alles mitnehmen, sich erstmal damit zu beschäftigen, weil es liegen lassen kann man ja immer noch, aber man ist zumindest mal rangegangen und mal geguckt, was ist denn da, was interessiert denn da, was kitzelt denn da?
Ja, absolut. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Es war auf jeden Fall total spannend, mal zu hören, wie es sich anfühlt, wenn man ein neues Label macht, was man darüber so hört. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Danke auch. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao.
Ciao. Herrlich, du hast bis hierhin durchgehört. Vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, lass auch gerne eine Bewertung da. Insbesondere auf Spotify geht das ja über das Sternchen in der App. Super, super einfach. In den nächsten Wochen, es geht wie gewohnt sonntags weiter. Unter anderem ist ja auch H-Blocks Sänger, Musikmanager. Und was er sonst noch alles ist, Henning Wehland hier zu Gast und noch ein paar andere interessante, spannende Leute. Ich freue mich schon auf die Gespräche. Ich habe mal nachgeguckt, im Dezember, wenn ich jeden Sonntag hier weiter veröffentliche, wird am 25.12. auch sogar eine Folge erscheinen. Mal gucken, ob das Sinn macht. Lasst mir da gerne Feedback oder ob wir eine ganz besondere Folge machen sollen. Ich werde da nochmal brainstormen, wie gesagt. Feedback sehr gerne auf all unseren Kanälen, insbesondere auf LinkedIn bin ich auch sehr aktiv. Gäste, Themen, was auch immer Wünsche, immer her damit. Zum Ende hin, wie immer, ein Dankeschön an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketing und Tickets geht, denkt an Ticketmaster. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wolltet, dann meldet euch auch gerne bei uns. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.